Herzlich willkommen zu Ofenfrisch vom Therapeutentisch, dem Podcast für alle, die sich bewusst weiterentwickeln möchten und einen Blick hinter die emotionalen Kulissen des Menschseins werfen wollen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ofenfrisch vom Therapeutentisch. Wir haben ja letztes Mal schon angekündigt, dass wir gerne mit euch über Visionen sprechen möchten, wie eine neue Unternehmenswelt, eine neue Führungskultur, ein neues Führen aussehen könnte. Und wir haben uns dazu ein paar Notizen und Gedanken gemacht und würden das heute gerne mit euch teilen. Wie immer würden wir uns total freuen, wenn ihr uns Rückmeldung gebt, was ihr dazu denkt und was vielleicht auch eure Visionen sind von einer Arbeitswelt, in der es ja, sich lohnt zu arbeiten, im Sinne von, in der wir als Menschen auch eine sinnhafte Erfahrung machen können. Ich glaube, so kann man es sagen.
Klingt gut.
Okay. Gut, ja. Wie fangen wir an? Magst du erstmal deine Gedanken dazu teilen und ergänze dann, was ich dazu mir gedacht habe?
Gerne. Also ich würde ja gerne so ein paar kleine Brainstorming-Notizen gemacht sozusagen. Ich würde gerne mal anfangen, ein Beispiel aus der Organisationsentwicklung Ende 80er und 90er Jahre noch rausgreifen, und zwar die Automobilindustrie, die damals ja eine Krise hatte, nachdem in Fernost, also allen voran in Japan damals, die auf einmal in der Lage waren, die Autos so schnell zu verbessern und preiswerter zu produzieren, dass die quasi gar nicht mehr hinterherkamen. Also Gefahr liefen, nicht mehr konkurrenzfähig zu sein. Und dann liefen Untersuchungen, wo man eben geguckt hat, Mensch, wie kriegen die das hin? Was machen die da anders? Und dann hat man festgestellt, dass die eine Firmenkultur leben, die sich Kaizen nennt. Und das ist etwas, was im Japanischen kulturell tief verwurzelt war. Nämlich so dieses, wer führt, der dient seinen Leuten, seinen Mitarbeitern sozusagen, und hilft ihnen quasi, sich und ihre Arbeit zu perfektionieren oder schöner gesagt zu vervollkommnen. Also ich erinnere mich immer wieder dran, wie mein Dozent damals berichtet hat, wie das wohl so gewesen sein muss, dass da der Abteilungsleiter oder der Chef da ans Fließband gegangen ist und so quasi mit so einer fernöstlichen Demut seine Mitarbeiter gefragt hat, ob alles in Ordnung ist oder ob was nicht gut läuft, ob es was zu verbessern gibt, ne? Und die haben das dann quasi gesagt, ja, also das kommt immer blöd sortiert an und so, wenn das so und so rumkäme, dann müsste ich nur halb so viel laufen und das wäre viel besser. Und dann hat er sich bedankt und hat eben geguckt, wie er das hinkriegt, dass das eben dann neu sortiert ankommt. Und so konnten die ihre Prozesse permanent quasi optimieren. Und das hat man versucht dann zu übernehmen, aus der Not heraus, aus dem wirtschaftlichen Druck, aufgrund des Konkurrenzdruckes, der da aus Fernost entstanden ist.
Der ja heute, muss man auch ehrlich sagen, nicht viel anders ist. Der Konkurrenzdruck aus dem Osten besteht weiterhin.
Ja, jetzt mehr aus China, ne? Mhm. Ja, genau. Also in dem Sinne passt es, glaube ich, auch ganz gut, dieses Beispiel. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, in gewissen Bereichen relativ gut gelungen, das erstmal zu übernehmen. Auf jeden Fall scheinbar. Ja, und es ist ja der deutschen Automobilindustrie gelungen, auch wieder Prozessoptimierungen reinzubringen und wieder konkurrenzfähig zu werden. Aber mein Gefühl ist, dass sich quasi diese Haltung des Dienens und der Vervollkommnung auch wieder völlig verbessert hat. Also das war aus der Not ein Stück weit geboren, ein bisschen tragfähig, aber als die Not vorbei war, war es schon wie auch wieder aufgelöst und weg. Also es hat keine nachhaltige Veränderung aus meiner Sicht gegeben. Auf jeden Fall habe ich das oft beobachten dürfen, dass das Qualitätsmanagement im Haus irgendwo einen sogenannten kontinuierlichen Verbesserungsprozess etabliert hat. Und die Mitarbeiter hatten aber das Gefühl, dass der Briefkasten, wo man seine Verbesserungsvorschläge einwerfen kann, dass dahinter direkt der Papierkorb steht und keiner mehr drauf guckt. Ne? Aber den Vorgaben des Qualitätsmanagements war Genüge getan. Also das war wieder so kosmetisch, ne? Damit die Mitarbeiter das Gefühl haben, sie dürfen mitreden. Ne? Aber es war eben gar nicht mehr so. Oder es wurde in vielen Bereichen auf jeden Fall nicht mehr so gelebt. Ne? Sondern es hat sich wieder das Alte eingestellt. So der Chef entscheidet, der weiß es doch irgendwo besser. So aus meinem Gefühl heraus. Ne? Es trifft nie auf alle zu. Es gibt auch Firmen, wo durchaus eine andere Kultur gelebt wird. Und meine Erfahrung ist, dass Veränderungen immer nur nachhaltig sind, wenn die Veränderung erst im Inneren stattgefunden hat. Und das ist nie passiert. Man hat einfach nur versucht, was nachzulegen. Das ist wieder so dieses Kognitive. Es ist nicht wahrhaftig, es ist nicht echt. Und es war nie, glaube ich, oder auf jeden Fall bei den meisten Menschen nicht, das Gefühl, ich diene wirklich. Sondern, ah, das muss ich jetzt machen damit. Ne? Und das ist nochmal was anderes. Hm. Ja? Und ich glaube, es geht darum, im Neuen tatsächlich in ein gefühltes Dienen zu kommen. Und damit meine ich nicht sich klein machen, das ist was ganz was anderes, sondern dem großen Ganzen dienen. Mhm. Und sich in dieser Position auch zu finden, zu fühlen und richtig zu fühlen. Und dann kommt da eine ganz andere Energie rein, also ein ganz anderes Selbstverständnis. Und dafür muss aber, wie gesagt, erstmal die Veränderung ins Innere kommen oder im Inneren geschehen.
Ja, also da, wenn du das so sagst, kommt mir tatsächlich auch, ich glaube, das Problem ist auch, dass sich viele eigentlich noch gar nicht gefunden haben. Also viele Führungskräfte oder Geschäftsführer, also im Sinne von, also wer bin ich hier eigentlich und warum mache ich eigentlich das, was ich mache? Was motiviert mich eigentlich von innen heraus? Und dass vielleicht eher etwas versucht wird, nachzuleben, was man gesehen hat. Ja, dass man quasi etwas vorgelebt bekommen hat. Wie müsste es sein? Vielleicht schon im Elternhaus, dann vielleicht später von Vorgesetzten. Und dass aber gar nicht so ganz klar ist, was ist denn meine Art? Ja, wer bin ich denn in diesem Prozess, in dieser Aufgabe, die mir hier gegeben wurde?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass das ein ganz grundlegendes Problem ist, was du gerade ansprichst. Ich habe so das Gefühl, unsere Welt, also jetzt erstmal unsere westliche hier primär vor Ort, meine ich, aber es ist ein übergeordnetes, größeres Problem, ist eher prädestiniert dafür, sich in ihr zu verlieren. Mhm. Ja, und ich glaube, wir bräuchten dringend Impulse, um uns wieder zu finden.
Ja.
Und das geht aber nur über Bewusstwerdung. Mhm. Also nicht wieder gucken, was kann ich machen, das, sondern was geht in mir gerade vor, dass ich meine, das machen zu müssen. Mhm. Also mich meiner inneren Hintergründe, meiner unbewussten, meistens erstmal noch unbewussten Motivation zu stellen und der nachzugehen, wofür brauche ich das noch?
Ja.
Und nur dann können wir ja in uns die Ursachen finden, die Hintergründe finden, wo wir wirklich was verändern können, ja. Wo wir uns wirklich entwickeln können.
Ja.
Und damit kommt automatisch was Neues in die Welt. Also man könnte sagen, das Alte geht dann irgendwann nicht mehr. Ne? Aber da sagen wir vielleicht zum Ende nochmal mehr zu.
Also auch aus meiner Erfahrung, wenn ich mit Firmen arbeite, insbesondere wenn ich mit der Geschäftsführerebene arbeite, ist es aktuell noch so, also das betrifft nicht alle, aber es gibt, ich würde sagen, 80-90% der Firmen, ist es so, dass die innere Motivation auf Geschäftsführerebene ist, dass sie tun, was sie tun, im Grunde um erfolgreich zu sein. Und erfolgreich schon im Sinne von monetär erfolgreich. Und darunter liegt dann, okay, wenn ich monetär erfolgreich bin, dann bin ich gut genug. Ja? Dann bin ich ausreichend, dann genüge ich meinen Ansprüchen, die ich irgendwo in der Kindheit entwickelt habe. Da haben wir schon mal ein Video zu gemacht, auch ne, zu diesem Thema, ich bin nicht gut genug, ich glaube, es war Folge 15. Und da habe ich damals schon gesagt, was wäre denn, ja, wenn die erkennen, das ist eigentlich gar keine dienliche Motivation für eine Firma, weil es dazu führt, dass ich ja immer Angst haben muss, dass wenn ich meine Ziele nicht erreiche, dass ich dann nicht mehr gut genug bin. Das heißt, ich gebe Druck und Kontrolle und Angst weiter in meine Firma. Wie könnte es dann also aussehen, eine andere Motivation zu haben, also eine, die wirklich dient? Und es gibt eine Firma, die ich wirklich großartig finde. Ich darf sie natürlich jetzt leider nicht nennen, mit der ich arbeite, aber ich finde es wirklich ganz toll, weil ich da das Gefühl habe, dass die Geschäftsführerebene es nicht mehr aus der Motivation macht, um gut genug zu sein, sondern dass es da ein Bewusstsein gibt für das individuelle Warum. Also warum bin ich hier? Warum bin ich an diesem Platz, an dem ich bin? Und was möchte ich tatsächlich in dieser Welt verändern? Und da ist eine ganz hohe intrinsische Motivation, etwas in der Welt zu verändern. Ja, immer entsprechend dem eigenen Warum. Also ich möchte vielleicht, es könnte sein, ich möchte mehr Menschlichkeit in die Arbeitswelt bringen. Ich möchte Entwicklung den Menschen, also ich möchte es schaffen, dass die Menschen, die bei mir arbeiten, sich auch entwickeln dürfen, persönlich wachsen dürfen. Und also es kann ganz, ganz unterschiedliche Gründe haben. Es kann auch sein, dass sie sagen, ja, ich möchte auch nicht nur in meiner Firma was verändern, sondern ich möchte generell durch meine Firma als Beispiel vorangehen und andere Firmen auch verändern, an unserem Beispiel. Also es kann ganz unterschiedliche Hintergründe haben, aber der Spirit in dieser Firma ist ein anderer, ja, weil es nicht um den individuellen Hintergrund gibt mir das Gefühl, Mitarbeiter, dass ich gut genug bin, indem wir genug produzieren, indem wir genug Produktivität haben, um genug Gewinn zu haben, sondern es ist, ich habe ein Purpose, ein Warum, warum ich das hier mache, und ich diene dem Warum jedes einzelnen Mitarbeiters. Das heißt, jeder einzelne Mitarbeiter muss auch sein Warum kennen und muss gucken, wo ist mein Potenzial, was kann ich hier beitragen in dieser Firma. Und die sind ganz zutiefst verpflichtet, das eben auch als Persönlichkeitsentwicklung, als Führungskräfteentwicklung, als Mitarbeiterentwicklung in diese Firma zu bringen. Dass die ihr Warum kennen, dass die wissen, was können sie mit ihrem Produkt, was sie produzieren, ist ja immer noch eine Firma, wie können sie sozusagen die Welt der anderen, aber auch ihre eigene Welt verändern. Und da entsteht eine total lebendige Dynamik in dieser Firma, die dazu führt, dass ganz andere kreative Prozesse stattfinden, dass die Mitarbeiter ganz anders motiviert sind. Ja? Also die achten zwar auch auf sich, aber gleichzeitig sind sie bereit einzuspringen, sind sie bereit, sich wirklich unterstützend zur Seite zu stehen, ohne dass da so eine Ellenbogenkultur herrscht. Und ich finde es ganz faszinierend, dass es geht. Ja, und da sind auch Menschen von der Gen Z, ja, und die gehen super mit denen um. Ja? Das heißt, die holen die da ab, wo die Bedürfnisse sind. Das heißt nicht nur Work-Life-Balance. Also ich finde, das ist die Gen Z auch sehr verschrien, so nur Work-Life-Balance zu haben. Darum geht es aus meiner Sicht nicht. Sondern die haben auch den Wunsch, etwas Sinnhaftes zu tun. Die haben auch den Wunsch, Verantwortung zu übernehmen. Und die haben dann auch den tiefen Wunsch, etwas zu verändern. Und da werden die tatsächlich total gut abgeholt in dieser Firma. Ja. Ja. Und mir macht das einfach total Hoffnung, dass dieses Konzept wirklich auch, ich sag mal, gesellschaftsfähig ist, ja, also im Sinne von, dass das wirklich auch eine Zukunft hat, dieses Konzept, weil wenn wir jetzt hier so schön theoretisieren, sagen, ja, und alle dürfen sich entwickeln und entfalten in der Firma, aber produzieren nichts mehr, das ist ja nicht der Sinn der Sache.
Ja, ja, vielleicht dazu eine kurze Ernüchterung, bin ganz bei dir, wunderschön. Die Frage ist wieder, können wir es jetzt einfach nachleben? Oh ja, das versuchen wir jetzt auch. Ja, aber das wird eben vermutlich genau zu demselben führen, was mit dem Kaizen aus meiner Sicht so im Laufe der Zeit passiert ist. Ne? Also wir müssen ja erstmal anfangen, im Hier und Jetzt, eben auf jeden Fall die, wo das noch nicht so läuft, da ehrlich mit uns selber zu sein.
Ja.
Und da muss ich mal, also ein bisschen gemein werden, aber nicht um jemanden weh zu tun, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man erstmal ganz nüchtern und ehrlich guckt, wie ist denn die Arbeitswelt in den meisten Firmen, in den meisten Bereichen heute noch konstruiert. Mhm. Und ich nenne das mal, es ist aus meiner Sicht ein gegenseitiger Missbrauch. Mhm. Ja, also ich trenne es jetzt mal nach dem kleinen Angestellten und den Vorgesetzten und nenne mal Beispiele, wobei auch das, wie gesagt, nur Beispiele sind. Am Ende ist es immer hochindividuell, was jeden Einzelnen motiviert. Aber oft ist es eben noch so, dass die Vorgesetzten eben gerne es besser wissen wollen, gerne sich mächtig fühlen wollen, das Prestige brauchen, wie auch immer, also quasi es für etwas machen müssen, damit sie sich gut fühlen. Und dabei kompensieren sie eben wieder was. Und dafür brauchen sie Leute, nämlich Leute, die sich unterordnen, die es dann so machen, wie er es will. Ja? Und so gesehen ist das quasi eine kompensatorische Funktion, die andere Menschen braucht und missbraucht sozusagen, dass sie das leben können. Und die andere Seite missbraucht aus meiner Sicht genauso. Die sind vielleicht nicht auf der Suche nach, ich will mich groß fühlen und deswegen brauche ich ein paar, die kleiner sind, sondern ja, ich möchte Sicherheit, ich brauche Versorgung, ich brauche also Versorgung im finanziellen Sinne oder vielleicht auch noch anderen Sachen. Ne? Und in der Regel eben eher so diese früheren Bedürfnisse. Ja? Und das ist ja dann wie ein Vertrag zwischen den beiden. Ne? Also ich gebe dir ein bisschen Sicherheit und Versorgung und der andere, und du machst dich eben klein und gibst mir dadurch das Gefühl, größer zu sein, zum Beispiel. Mhm. Ja? Das ist ja nicht auf alle übertragbar. Ja? Aber häufig ist es eben genau so konstruiert. Und erst wenn man da mal ganz ehrlich mit sich ist, und damit meine ich beide Seiten, ne? Also die Arbeitnehmerseite, die haben wir im letzten Podcast so ein bisschen ja auch schon beschrieben, was da so häufig ist und was da so mit drin ist. Das wären quasi dann die Ansatzpunkte, wo man erstmal gucken müsste, was mache ich da? Was treibt mich da an? Und nach meiner Erfahrung, und das ist, glaube ich, auch im letzten Podcast deutlich geworden, wäre es sinnvoll, wenn erstmal, in Bayern sagt man die Großkopferten, ne? Also so die Führungspositionen sich dieser inneren Arbeit, dieser Reflexion, die eine große Herausforderung ist, da müssen wir vielleicht auch gleich noch mehr zu sagen, ne? Mhm. Stellen. Weil wenn das erst, also die Mitarbeiter machen, was ja viele Mitarbeiter schon machen, weil sie eben nicht mehr können, weil sie Burnout haben, ne? Mussten die irgendwann vielleicht mal gucken, Mensch, was mache ich da eigentlich, was tut mir da noch gut und warum verliere ich mich da so, bis ich nicht mehr kann? Ja, die funktionieren dann nicht mehr in diesem System. Im Idealfall bedienen die diesen alten Vertrag nicht mehr. Du gibst mir Sicherheit und ich gebe dir dafür das Gefühl, größer zu sein. Ich nenne es jetzt mal so plakativ, ne? Und dann gibt's eben Reibereien im Betrieb. Dann läuft es nicht mehr. Das ist nicht gut. Besser wäre es aus meiner Sicht, wenn die Oberen aufwachen würden. Aber da gilt eben nach wie vor wieder der Grundsatz, ohne Leidensdruck keine Veränderung, weil diese Anteile, die wir da in uns haben, die fühlen sich nicht gut an. Mhm. Die wollen wir eigentlich gar nicht wahrhaben. Mhm. Ja, und es kann auch sein, dass wenn man in so einen Prozess einsteigt, sich mit seinen inneren unbewussten Hintergründen zu beschäftigen, dass man das als große Belastung wahrnimmt, dass ja. Es einem vielleicht auch erstmal schlechter geht. Mhm. Ja, und das wollen wir vermeiden. Da haben wir ganz viele Widerstände in uns und Abwehrmechanismen, die automatisch anspringen, meistens auch auf einer unbewussten Ebene. Ja. Ja. Und ich glaube, das wäre eben ganz wichtig, dass dafür erstmal ein Bewusstsein reinkommt. Mhm. Und dann ist man erstmal bei dem, was gerade ist. Und von dort aus ist dann wahre Veränderung im Inneren möglich. Im Idealfall vielleicht hin zu dieser Vision, die, oder ist ja nicht nur eine Vision, sondern ist ja eine praktische Erfahrung, die du berichtet hast, ne? Mhm. Wie das in dieser Firma ist, ja. Von der du geredet hast.
Ja. Ja, und interessanterweise, ich denke auch immer, also der Leidensdruck ist ja tatsächlich durchaus da in Firmen, wo die primäre innere Motivation der, ich nenne es jetzt mal Anführer, die ist gut genug zu sein. Ja, weil tatsächlich ist einerseits, merken die ja selber, dass sie immer inneren Druck haben. Ja, das ist ja etwas, das spüren die ja. Und das andere ist auch, dass sie merken, dass gerade wenn sie in ein fortgeschrittenes Alter kommen, dass sie merken, boah, das wird sehr anstrengend, ja, mit diesem inneren Druck zu sein, zu leben, zu arbeiten. Und was auch ganz häufig ist, dass die merken, boah, auch wenn ich dieses Ziel erreicht habe, was ich mir vorgenommen habe, geht es mir trotzdem nicht wirklich gut.
Auf jeden Fall nicht lange.
Nicht lange, genau. Dann bin ich erstmal glücklich und bin dann so, jetzt gerade war jetzt gerade gut genug, aber dann ein paar Tage später merken sie, boah, jetzt brauchen sie eigentlich wieder ein neues Ziel, ja, was sie erreichen müssen, und wehe, sie erreichen es nicht. Ja, und dann wissen sie ja auch, unbewusst wissen sie, wie sich das dann innerlich zerstörerisch anfühlt, wenn sie das Ziel nicht erreichen.
Mhm. Ja? Und das ist genau der Teil, den sie immer nicht fühlen
genau.
wollen und den sie immer wieder
genau.
versuchen.
Genau, deshalb müssen sie ja immer diese Punkte erreichen, diese ja. Ziele. Ja, und die merken schon, das ist nicht so, wie sie sich wirklich wohl damit fühlen. Das ist ja. ja das Interessante. Und da ist aber ein Teil von ihnen, der noch glaubt, okay, das ist unveränderlich, das muss so sein.
Ja,
ja, wir müssen ja Profit machen, und das geht nur so über Druck, weil sie das eben gelernt haben. Sie haben ja oft erlebt, ja, wenn ich viel Druck reingebe, mich verausgabe, erreiche ich meine Ziele. Das ist ja das alte Konzept. Ja, und da ist noch kein stabiler Glaube daran, dass es auch anders gehen kann, dass es leicht gehen kann, dass es auch so gehen kann, dass man Freude hat an dem, was man tut, dass man nicht ständig die Angst im Nacken hat. Das ist quasi noch ein ja. ganz abstraktes, eine abstrakte Vorstellung für, ich sage jetzt mal, diese alte Führungswelt, wie sie gelehrt wurde, wie, ja. wie uns eingebläut wurde, wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du dich verausgaben, dann musst du bis an deine Grenzen, über deine Grenzen hinausgehen, ja. die Extrameile, bla bla bla. Ja? Aber dass Arbeiten auch anders sein kann, dass das auch anders aussehen kann und dass ich in einem anderen Kontakt mit meinen Mitarbeitern sein kann, weil das merken sie ja auch. Es ist schwierig für die, mit den Mitarbeitern umzugehen, weil irgendwie sind sie ja dann immer unzufrieden, die machen dann nicht das so, wie sie es gerne hätten, und dann ist es immer nicht gut genug. Das sind manche, klopf, 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 die machen das so in ihrem Sinne, und die anderen, die aber nicht, und dann sind sie damit unzufrieden und werden sie krummelig, ja, und die machen sie den Druck. Und also es ist ja nicht so, dass man sagt, oh, die gehen morgens total gerne zur Arbeit, ja. Der innere Antreiber ist vielleicht noch da, so nach dem Motto, ja, ich muss zur Arbeit gehen, weil ich muss ja hier mein Ziel erreichen. Aber was darüber hinaus wirklich noch Freude macht, ich glaube, das haben sie entweder verloren oder noch gar keine Ahnung davon, was ja. sonst noch Freude machen kann.
Ja. Ich glaube auch, dass da einfach noch gar nicht das Bewusstsein für ja. da ist.
Mhm.
Und das muss erst mal entstehen.
Ja.
Ja. Also das Bewusstsein für diese inneren Prozesse. Eigentlich ist es ja immer gelebte Angst.
Ja.
Also eigentlich die Angst, dass wenn was nicht so läuft, wie ich meine, dass es laufen muss, auf ein Gefühl zurückzufallen, was nicht auszuhalten ist, was an dem Boden unter den Füßen wegzieht,
ja, so
versagt zu haben
ja.
oder ne, also sowas in der Art. Und das ist immer diese Angst, die uns dann unbewusst antreibt. Ich würde sagen, wir Menschen sind großteils alle noch primär angstmotiviert, mhm. aber auf einer relativ unbewussten oder auch völlig unbewussten Ebene oft.
Ja.
Ne? Das ist ja auch, wenn wir in persönlichen Kontakt mit anderen Menschen kommen, wer traut sich denn schon, ganz echt und ganz wahrhaftig zu sein?
Mhm.
Ja? Auch da verbiegen wir uns fast alle. Mhm. Entweder sind wir überfreundlich, ja, um gemocht zu werden, oder vielleicht auch ganz aggressiv und gereizt, um mhm. auf Distanz zu halten. Wie auch immer. Aber alles ist aus meiner Sicht immer eine Schutzfunktion im Sinne von nicht zu nah an dich rankommen lassen oder wenn nah, dann doch bitte nett und gemocht werden. Ne?
Mhm.
Also auch die Angst vor Ablehnung oder vor schwierigen Beziehungserfahrungen.
Ja. Und da finde ich es auch nochmal interessant. Ich finde, dass das bei der Gen Z, also Generation Z, abnimmt. Also die haben jetzt schon Bewusstsein für, was es bedeutet, ein People-Pleaser zu sein, zum Beispiel. Ja?
Ja.
Und merken, sie wollen das nicht sein. Also die haben einen hohen Bedürfnis, authentisch sein zu wollen. Ja? Und damit kollidieren sie natürlich mit der Welt, wie sie gerade noch gelebt wird, ja? In dem primär die Masken regieren, sag ich mal. Ne? Und was ich auch interessant finde, wenn man jetzt zum Beispiel Geschäftsführer, also wenn die das erkennen, so dieses, aha, okay, ja, tatsächlich, ne, meine Motivation ist es, nicht zu fühlen oder diese Angst zu fühlen, nicht gut genug zu sein, dann kommt immer die Frage in den Coachings, ja, und was mache ich denn jetzt? Ja,
mhm.
also
Wieder derselbe Versuch mit irgendeiner Handlung, genau. Das zu lösen.
Genau, also ich brauche doch jetzt ein Werkzeug. Ne? Man wird ja da auch so sehr reingecoacht, sage ich jetzt mal, dass es für alles ein Werkzeug gibt, wie ich Sachen schnell zack, zack, zack verändern kann. Jetzt ist das aber tatsächlich eine Sache, das ist ja ein Muster oder eine bestehende Angst, die schon sehr, sehr lange existiert. Ja? Das heißt, ich kriege die nicht mit einem Schnips oder mit irgendeinem Tool schnell verändert, sondern ich muss erstmal ein Bewusstsein dafür entwickeln, erstmal zu gucken, okay, wie viel mache ich denn tatsächlich aus dieser Motivation heraus? Mhm. Ja, und wenn ich das merke, erst dann bin ich in der Lage, Abstand zu gewinnen und mal in dem Moment, wo ich merke, okay, ich würde das jetzt machen, weil ich diese Angst weghaben will, nicht gut genug zu sein. Und dann kann ich erst, wenn ich das merke, mit dem Abstand merke, okay, was könnte ich denn jetzt anders machen? Was gibt es denn für andere Optionen? Und oft geht auch der Weg nicht darum vorbei, sich mit dieser Angst, nicht gut genug zu sein, wirklich auseinanderzusetzen. Ja? Also wirklich da nochmal reinzugehen, zu gucken, wo kommt das denn her? Was ist das denn, was mich da innerlich so quält und antreibt? Und ist das wirklich so unaushaltbar, dieses Gefühl zu fühlen, nicht gut genug zu sein? Ja? Wie könnte es sich denn anfühlen, mir zu erlauben, zu versagen? Ich weiß noch, wenn ich diesen Satz sage, in ganz vielen Coachings, ja, können Sie sich erlauben, zu versagen? Dann, oh Gott, nein, um Gottes Willen. Ne? Also das ist so unvorstellbar. Und es geht gar nicht darum, also weil alle dann denken, oh Gott, dann versage ich ja und dann falle ich darauf zurück. Aber es geht gar nicht darum, wirklich zu versagen, aber sich die Erlaubnis zu geben, zu versagen, die Erlaubnis zu geben, nicht gut genug zu sein. Und dann zu fühlen, wie würde sich das denn anfühlen? Würde ich dann immer noch sterben? Ja, so wie ich das vielleicht als Kind erlebt habe, dass das ein unaushaltbares Gefühl ist, was mich vernichtet. Oder habe ich heute tatsächlich andere Möglichkeiten, damit umzugehen? Aber das erfahre ich erst, wenn ich mich mit dem Gefühl auseinandersetze und mir die Erlaubnis gebe, mal reinzuspüren, wie würde es sich denn heute für mich anfühlen, zu versagen?
Ja. Ne? Vielleicht kurz dazu, finde ich total wichtig. Das ist aus meiner Sicht ja immer ein uraltes Thema.
Total.
Eben aus der frühesten Kindheit, ne? Ja. Wo sich irgendwo oder wo irgendwann gespiegelt wurde, stellt sich blöd an, bist nicht gut genug, bist nicht richtig oder vielleicht sogar so mag ich dich nicht oder wie auch immer, ne? Und das ist ja für Kinder nicht auszuhalten. Die verstehen das noch gar nicht, die kriegen das auch noch nicht differenziert, so nach dem Motto, was stimmt jetzt mit mir nicht oder was ist vielleicht auch mit den Eltern oder Bezugspersonen nicht in Ordnung, ne? Die nehmen es einfach nur persönlich und sind mit diesen schwierigen Gefühlen, die daraus resultieren, völlig überfordert.
Ja.
Und haben keine Möglichkeit, es zu verarbeiten. Die können es nur unterdrücken, verdrängen. Und dann ist es immer dasselbe, können sie entweder rebellieren dagegen, ja, versuchen alle Kinder. Ne? Mhm. Und wenn Rebellion es nur noch schlimmer macht, folgt die Anpassung.
Mhm.
Ja? Wenn die Anpassung nicht möglich ist, weil es nie gut genug ist, folgt wieder die Rebellion. Ja? Also das ist ja so ein Wechselspiel. Und ich sage jetzt mal, die, die gut funktionieren in der Gesellschaft, sind halt oft die, die sich gut anpassen konnten. Aber dahinter steht eben diese alte Angst, wenn ich nicht angepasst bin, bin ich wieder schlecht, nicht richtig oder versage ich. Ja? Und das erinnert noch an ein Gefühl, was eben, als man es erstmalig kennengelernt hat, an den Boden unter den Füßen weggezogen hat und keine Lösung zu finden war. Ja. Außer eben wieder was zu machen, um doch angenommen zu sein, doch richtig zu sein, doch gut genug zu sein. Ja? Und da ist ja schon der Irrglaube entstanden, dass mit mir was nicht stimmt, wenn ich nicht richtig bin sozusagen. Ne? Und da geht es erstmal darum, da ein Bewusstsein dafür zu kriegen, auch innerlich, ja, da gibt es einen Teil in mir, der denkt, da geht die Welt unter. Und ja, es dämmert mir. Vielleicht habe ich das in der Kindheit so erlebt, aber eigentlich war das gar nicht die ganze Realität.
Mhm.
Vielleicht war da auch mit denen, die mir das so gespiegelt haben, nicht in Ordnung. Vielleicht waren die mit sich selber nicht zufrieden und haben das auf mich projiziert und mich deswegen vielleicht zu viel kritisiert.
Mhm.
Und ich konnte das noch gar nicht erkennen und dachte, mit mir stimmt was nicht. Das ist der Normale, wie die Kinder solche Sachen verarbeiten.
Ja.
Und was dann da so drin steckt. Ne? Und das, deswegen kann sich das eben auch als Erwachsener noch so mächtig anfühlen, weil es eigentlich eine Fixierung eben in der frühen Kindheit ist. Mit 2, 3, 4, 5, 6 Jahren, wie auch immer. Ne? Mhm. Auf jeden Fall in der Zeit, wo wir uns oft gar nicht mehr dran erinnern können. Deswegen ist es auch so schwer, dieses Selbstverständnis erstmal zu entwickeln.
Ja, ich finde es auch ganz interessant, dass viele Menschen, die dann so erfolgreich sind, oft eher das Gefühl haben, dass sie eigentlich in der Rebellion sind. Ja, dass sie das Gefühl haben, sie müssen den Eltern oder dem Umfeld doch beweisen, dass sie gut genug sind. So, jetzt zeige ich es euch. Ja, und dass das tatsächlich, also die von außen sieht es aus, als wären sie, hätten sie sich angepasst und wären in dieses, ne, Erfolgsspiel mit eingestiegen. Aber innerlich fühlt es sich an wie eine Rebellion.
Ja, dieses Spannungsfeld nehmen wir mit, ne?
Ja.
Zwischen Anpassung und Rebellion.
Genau.
Und da findet jeder einen unterschiedlichen Umgang mit.
Mhm. Ne? Und es war ja eine super Kompensationsstrategie, ne? Also man könnte ja sagen, die Eltern haben scheinbar alles richtig gemacht, das Kind ist erfolgreich geworden.
Ja, ja. Und dann denken sie, sie waren gute Eltern. Das ist also, ja, so ist das allgemeine Verständnis in der Regel in unserer Gesellschaft. Ne?
Ja. Ja. Ob das Kind dabei glücklich ist oder nicht, das ist überhaupt
nicht. Erfolgreich, das macht doch glücklich.
Richtig, genau. Ja. Genau. Ja. Also da haben wir schon auch noch, ich sage jetzt mal, perverse Perspektiven auf was
Glück... Wir sind heute ein bisschen plakativ, aber ich mag das auch. Ja.
Genau. Ich könnte auch statt pervers verdrehte Perspektiven sagen. Ne? Also wir haben noch nicht wirklich einen klaren Blick darauf, was wirklich wichtig ist im Leben.
Ja. Aus unserer Sicht.
Oder was,
ne?
Wirklich
das werden
Erfolg
jetzt
ist.
Noch nicht alle so sehen wie wir, aber ich vermute immer mehr.
Ja, denke ich auch.
Also auch die jüngere Generation, die hat oft schneller einen Zugang dazu, was wir damit meinen.
Ja, glaube ich auch. Und also nochmal dazu zurück, also wenn so ein Prozess angestoßen wird, also das ist wirklich herausfordernd. Ja? Ich glaube, das ist das Schwerste, sich mit diesen alten Sachen auseinanderzusetzen. Ja? Das braucht wirklich Zeit und es braucht wirklich die Bereitschaft und es braucht, wie du eben gesagt hast, auch wirklich Leidensdruck, weil wir sonst nicht bereit sind, da nochmal hinzugehen. Mhm. Ne? Und momentan sieht es ja so aus, als wenn die Wirtschaft jetzt durchaus beginnen würde zu leiden. Ja. Und aus meiner Sicht oder ich denke auch aus unserer Sicht ist das eine ganz große Chance. Also ein System zu etablieren, in dem wir nicht mehr dem Leiden verschrieben sind und dem Druck und der Angst und der Kontrolle, sondern gucken können, wie können wir denn eine Struktur aufbauen, in der Menschen gerne arbeiten, in der wir nicht Fachkräftemangel haben, in der wir nicht permanent einen hohen Krankenstand haben, weil die Menschen eben etwas auf der Arbeit finden, was sie zu Hause sonst nicht finden würden.
Ja.
Ja?
Dazu würde ich gerne eine Erfahrung aus meiner Gruppenarbeit nochmal aufgreifen. Es mag sein, dass ich die in irgendeinem anderen Podcast auch schon mal so gebracht habe, aber ich fand das sehr beeindruckend. Ich habe eine Zeit lang in einem Setting gearbeitet, wo Klienten waren, die also nur Gruppentherapien hatten und keine Einzel. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die sich erstmal mit ihren Schwierigkeiten beschäftigen mussten, sich anderen gegenüber zu offenbaren, zu zeigen, ne? Und dann aber auch sich gegenseitig auf einer viel tieferen Ebene kennenlernen durften. Also dadurch, dass dann natürlich auch so Erfahrungen in Bewusstwerdung aus dem tiefen Psychologischen dann in diese Gruppenerkenntnisse eingeflossen sind, konnten die auf einmal so merken, so bin ich, da habe ich mich immer so verurteilt. Jetzt weiß ich auch warum. Da wurde ich früher immer so verurteilt. Aber eigentlich war dieses Urteil in der Kindheit schon nicht richtig. Ne? Aber das konnte ich damals noch nicht erkennen. Ich habe es persönlich genommen und habe mir das verboten. Ja, zum Beispiel. Ne? Also, aber das sind eben Themen. Was dann genau dahinter ist, ist immer hochindividuell, je nach Familiensystem in der Regel, was da so wirkt. Und mit der zunehmenden Selbsterkenntnis und auch der Beobachtung in der Gruppe, guck mal, am Anfang dachte ich, das ist ein Arsch. Und jetzt weiß ich, warum der sich so verhalten muss. Jetzt merkt der selber, was er macht und wofür er es braucht. Mhm. Der hatte auch gute Gründe, genau wie ich.
Der musste sich vielleicht schützen durch
der
so eine harte
sich
Schale.
Schützen,
oder,
ne? So genau. Oder was auch immer. Ne? Also das würde zu weit führen. Das ist ja immer am Ende hoch individuell. Aber wenn das genügend oft passiert ist, also zum einen die Selbsterkenntnis als auch die Beobachtung im Außen, dann gucken wir auch schon anders auf Menschen. Da, wenn dann einer aus der Haut fährt, denkt man nicht, was ist denn mit dem los, so ein Arschloch oder der hat sich ja nicht unter Kontrolle, sondern dann kommen vielleicht so Gedanken, das hat den irgendwie getroffen, also irgendwie hält das gerade nicht gut aus. Anscheinend braucht er das jetzt gerade noch, um sich da irgendwie auch drin wieder stabilisieren zu können. Ne? Ich weiß nicht genau, was es ist. Ist nicht mein Thema.
Hat nichts mit mir zu tun.
Ja, genau. Mhm. Und das gibt ja schon wieder die Möglichkeit, überhaupt zu trennen, was ist meins und was ist das des Gegenübers? Mhm. Was ganz wichtig ist für die Bewusstwerdung und weitere Entwicklung aus meiner Sicht. Mhm. Ne? Und jetzt kann man sich ja schon vorstellen, was so passieren würde, wenn quasi diese Erkenntnisse, solche Bewusstseinserkenntnisse in die Firmenwelt reinkämen. Ne? Wenn der Chef dann einen Ausraster hat und sich da die Angestellten nicht mehr klein und ohnmächtig fühlen, sondern, oh, was ist denn mit dem Chef heute los? Oh, da haben wir irgendwo einen wunden Punkt. Ich glaube, da ist so ein Punkt, da will er noch nicht hingucken, was er da so in sich trägt. Ja, ein bisschen plakativ ironisch mal wieder, ne? Ja, oder andersrum aber genauso, ne? Wenn ein Mitarbeiter dann in Tränen ausbricht und tief verzweifelt ist, ne? Dass er nicht, der Vorgesetzte dann nicht, oh Gott, so ein Schwächling und er muss sich mal zusammenreißen. Das hat er sein Leben lang machen müssen, vermutlich, ne? Wenn er so denken würde, ja? Sondern dass der dann auch sieht, ah ja, da ist jetzt ein Wunderpunkt berührt, das hat jetzt auch gar nichts mehr hier mit mir zu tun, also vorausgesetzt, der ist halbwegs geläutert und hat da nicht noch Öl ins Feuer gegossen oder draufgehauen sozusagen, ne? Und könnte ja dann unter Umständen, wenn man in einem Unternehmen auch die Möglichkeit gibt, dass Mitarbeiter, Führungskräfte und so weiter auch die Möglichkeit haben, eben sich mit bewusstseinsfördernden Perspektiven auseinanderzusetzen, dann auch mal darauf verwiesen werden. Ja, ich merke, das ist schwierig für dich, das ist aber hier auch nicht so meine Aufgabe, ich kann dir da nicht helfen. Aber da und da, das ermöglichen wir dir. Ne? Da kannst du gucken, dass du für dich da auch einen guten Umgang mitfindest. Ne? Genauso für die Führungskraft, wenn es die betrifft. Ne? Am Ende geht es ja darum, jeder kann ja nur an seinen Anteilen arbeiten. Ja. Und dafür muss er aber erstmal bereit sein, sich diesen zu stellen.
Ja. Ja, und tatsächlich denke ich manchmal, es bräuchte eigentlich jeder Mitarbeiter aus dem Unternehmen ein Grundcoaching. Und jetzt nicht im klassischen verhaltenstherapeutischen Sinne Coaching, so hier hast du ein Tool dafür, dass du noch produktiver wirst, sondern wirklich ein Coaching oder eine Supervision oder wie man es auch nennen mag, im Bereich Selbstreflexion. Ja, also dass die wirklich gucken können, wo sind denn meine vulnerablen Themen? Ja. Wo habe ich noch kein Bewusstsein? Wo habe ich meine blinden Flecke? Ja. Wo agiere ich was aus? Was ist meine innere Motivation? Was ist vielleicht sogar mein Warum?
Und vielleicht tatsächlich auch erstmal auf der kognitiven Ebene.
Ja.
Ne? Da finden wir noch nicht die Lösung, aber Erkenntnisse sind auf jeden Fall erstmal die Grundvoraussetzung, um sich diesen Themen überhaupt weiter nähern zu können. Ja. Ne? Und das glaube ich auch. Also es wäre richtig gut, wenn man einfach mal so nach dem Motto, die Ich-Entwicklung, Ich-Entstehung, Selbstbild und so weiter, wie das so entsteht, auch mal übergeordnet erstmal so ein Verständnis dafür kriegt und dann in eine kritische Selbstprüfung geht.
Vielleicht auch sogar erstmal im Rahmen von einem Seminar,
Genau.
Wo erstmal mehrere Leute sind, wo es vielleicht noch gar nicht so sehr um individuelle Hintergründe geht, sondern wirklich im Sinne von übergeordnet, was sind die Hintergründe von Menschen im Allgemeinen.
Ja.
Und ich erinnere mich tatsächlich gerade an eine Situation. Wir haben ja primär in psychotherapeutischen Settings gearbeitet und ich habe damals angefangen, nach meinem Medizinstudium in der Kinder- und Jugendpsychiatrie zu arbeiten. Und das gilt jetzt nicht fürs ganze Gesundheitssystem oder fürs ganze therapeutisch arbeitende System, aber ich hatte tatsächlich mal einen Oberarzt, dem bin ich bis heute noch dankbar für seine Reaktion, weil ich da wirklich gemerkt habe, was es für einen Unterschied macht, wenn man ein bewusstes Gegenüber hat. Und da kriege ich immer noch Gänsehaut. Es gab eine Situation, da war ich war relativ frische Assistenzärztin und ich hatte eine Kollegin, die hat ganz viel auf mich abgewälzt, weil die war schon innerlich raus, die hatte schon einen neuen Job und so weiter. Und ich war damals noch nicht, also ich war auch ziemlich viel People-Pleaser und war noch nicht so gut in der Lage, mich abzugrenzen. Und ich habe wahnsinnig viele Überstunden gemacht und war wirklich, also ich lief auf dem Zahnfleisch und merkte einfach, es geht jetzt einfach nichts mehr. Also wenn irgendwas noch dazu kam, es hat einfach meine Kapazität gesprengt. Und zumal man ja auch schon in auch einem belastenden Kontext arbeitet, ne, mit dem ich auch noch nicht so vertraut war, hier wenn Kinder krank, also wirklich psychisch krank sind. Und es gab eine Situation, da hat mein Oberarzt gesagt, könnt ihr dieses Interview, wir haben da eine Frage von so einem Interview, da wollen so für eine Schülerzeitung, die wollen so ein Interview. Und dann habe ich gesagt, nee, also und dann hat meine Kollegin schon gesagt, nee, ich mache das nicht. Und dann habe ich meinem Oberarzt auch gesagt, tut mir leid, aber ich pack das nicht, ja, ich kann das nicht. Mache ich nicht, es geht nicht mehr. Und der hat das dann hat mich dann zum Gespräch gebeten und hat dann, der war total angepisst, weil er ständig nur Neins von uns bekommen hat, aber primär eigentlich von meiner anderen Kollegin, und war sehr erzürnt und hat gesagt, ja, ich habe das Gefühl, ihr respektiert mich überhaupt nicht, ich habe das Gefühl, ihr sagt hier nur Nein zu allem, aber ich bin euer Oberarzt, ihr müsst halt auch mal die Sachen machen, die ich sage. Und dann bin ich wirklich, ich konnte nicht mehr anders, ich bin wirklich, in mir ist alles zusammengebrochen, weil ich gemerkt habe, wenn ich jetzt noch einen auf den Deckel kriege und ich gehe hier schon 1000 extra Mal, mir sind wirklich die Tränen gekommen, und der hat mich erstmal, der war ganz erschrocken und hat mich erstmal sozusagen mich wieder fangen lassen, hat mir erstmal Zeit gegeben und hat dann gesagt, boah, ich merke, das macht gerade ganz viel mit dir. Ne? Also ich meine, der war therapeutisch geschult, ja, der wusste auch schon, auch wie er mit der Situation umgehen soll, aber er hätte sich ja auch angegriffen fühlen können, so nach dem Motto, ne, was bricht die jetzt hier in Tränen aus oder genervt oder wie auch immer. Und dann habe ich ihm gesagt, du, also wir haben uns damals auch geduzt, und ich habe gesagt, du, ich bin wirklich am Limit und ich kriege hier so viel von meiner Kollegin abgewälzt und ich weiß wirklich nicht mehr, wohin mit mir, und mich trifft es gerade sehr, dass du gar nicht siehst, was ich leiste, sondern dass ich jetzt noch einen auf den Deckel kriege wegen dem Schülerinterview, also das kriege ich gerade nicht gut verpackt. Und dann war der ganz betroffen, und ich, also kriege ich heute noch Gänsehaut, ja, und hat gesagt, boah, Jana, es tut mir leid, ich habe es nicht gesehen. Und ich werde auch mit deiner Kollegin sprechen. Ich weiß total, was du meinst. Und eigentlich bin ich auch eher sauer auf sie, weil du bist hier gerade mal in der Einarbeitungszeit. Eigentlich betrifft dich das hier gerade gar nicht. Ne? Und das, also hat sich wirklich auch authentisch, aufrichtig entschuldigt und gesagt, es tut mir wirklich leid, dass du es hier gerade abgekriegt hast. Und ich habe gesagt, ja, danke, dass du das siehst. Ne? Und ich gebe mir wirklich hier größte Mühe. Und wenn ich mal Nein sage, dann kann ich wirklich nicht mehr. Es tut mir leid, dass ich das ablehnen musste, aber es geht nicht. Ne? Und also dann ist wirklich mein Limit erreicht. Und dann und von da an war das wirklich ein ganz authentisches Arbeiten miteinander, weil wir uns wirklich auch vertraut haben, also dass wir auch die Sachen sagen können, die uns stören, die uns betreffen, dass das nicht irgendwie so ein rotziges ist, sondern es war wirklich, wir wussten von dem Moment an, wir arbeiten ehrlich miteinander, und es war ein wunderschönes Hand-in-Hand-Arbeiten miteinander. Also, ja. Dass jeder auch seine Grenzen aufzeigen durfte, dass jeder auch, ich war total motiviert, ihm dann auch sozusagen im bestmöglichen Miteinander zuzuarbeiten. Ja, weil ich gemerkt habe, da ist jemand, der wirklich, der ist für mich, der ist nicht gegen mich.
Ja.
Ja, und das war so, das hat so einen Unterschied gemacht. Und ich glaube, damit, also es war ja eine kleine Situation, aber die hat so viel ausgelöst. Und das sind Situationen, ich glaube, wenn da die Chefs mit umgehen könnten und wüssten, wie sie in solchen Situationen auch reagieren können. Ja, das ist eben, es gibt Missverständnisse auf der Arbeit und es gibt, manchmal trifft es den Falschen, aber wenn es dafür ein Verständnis gibt und ein Bewusstsein gibt, dann können die ganz anders damit umgehen. Auch mit Leuten, die zum Beispiel immer krank sind. Ja, wenn die dann immer noch einen auf den Deckel kriegen, damit ist keinem geholfen. Da sind die nur noch häufiger krank, wenn sie Druck kriegen. Ne? Aber gut, manchmal braucht es auch engere Grenzen, ne? Da hatten wir letztes Mal schon, manchmal ist es auch wichtig, da engere Grenzen zu setzen, und manchmal gilt es auch da zu fragen, was ist eigentlich los? Ja, wo läuft denn hier der Hase falsch? Was können wir denn tun, dass du anders arbeiten kannst? Ja, dass du nicht so oft krank werden musst oder wie auch immer. Ja?
Man könnte sagen, ihr hattet da eine sehr wahrhaftige Begegnung.
Ja,
ne?
Ja.
Und das ist eben eine wahrhaftig geklärte Begegnung, nenne ich es jetzt mal.
Ja.
Es gibt auch die wahrhaftige Ungeklärte, also ein Chef, der völlig rumschreit, der ist auch sehr wahrhaftig in dem Moment, aber das, was er da ausagiert, hat vermutlich mehr mit ihm als mit allem anderen zu tun, aus meiner Sicht. Ne? Aber gut ist es eben, wenn da einer wirklich präsent ist und bewusst ist und auf einmal, das ist ein bisschen, als ist er da auch aufgewacht, als hat er auch gemerkt, erst durch deine Reaktion, was er da gerade macht, das war ja auch nicht, erstmal nicht geklärt. Ne? Also erstmal hat er ja auch Druck gemacht, ne? Ein Unverständnis gezeigt sozusagen. Ne? Aber glücklicherweise war der anscheinend ausreichend bewusst, um dann zu merken, was das eigentlich so im Ganzen auch zwischenmenschlich macht. Ne?
Ja.
Und dann ist ja auch, dann gibt es ja auch keine hierarchischen Ebenen mehr.
Nee, wir waren wirklich einfach Menschen.
Von Mensch zu Mensch,
ne?
Auf Augenhöhe. Ja. Ne? Mhm. Und aber das sind alles so Sachen, die kann man eben ja nicht so kognitiv leben. Also man kann so tun, als ob. Aber dann sind wir wieder bei demselben Problem, was ich am Anfang schon geschildert habe. Das bringt keine nachhaltige Veränderung. Und das können wir auch, also, und das funktioniert auch nicht wirklich, ne? Weil das merken wir ja.
Ja, und
ob es jetzt echt ist.
Genau,
oder nicht.
Also ich bin mir auch sicher, wenn ich jetzt jetzt irgendwie aus professioneller Motivation heraus meine Tränen unterdrückt hätte und dann hätte mich zu rechtfertigen. Ich glaube, es hätte nicht zu so einer Lösung geführt, wie als er gemerkt hat, boah, krass, da steckt ganz viel dahinter gerade bei ihr, ne? Heißt nicht, dass ich stolz drauf bin oder dass ich jetzt motiviere, dass dann alle bitte in Tränen ausbrechen. Also ich hätte damals einfach auch besser auf mich aufpassen müssen. Das ist schon auch eine Realität.
Wie jeder andere auch, hattest du ja auch deine Gründe, dass das eben damals nicht so gut ging. Das kennen wir ja alle. Also auf jeden Fall, ich kenne es auch, ne? Auf anderen Ebenen oder ähnlichen Ebenen teilweise auch. Ne? Ja. Und auch von den Kliniken und von den Vorgesetzten.
Total. Ne?
Also da habe ich alle Facetten kennengelernt. Mhm. Also von Größe fördernd, verständnisvoll, aber auch hin zu fast schon militärische Autorität und Gehorsam einfordern und so weiter und durfte dann da auch mich da drin kennenlernen und meinen Umgang damit finden.
Genau, ja, und das war auch schön, weil er sagte auch damals zu mir, du musst dich auch da mehr abgrenzen. Ja? Also er hat mich auch wirklich motiviert und auch mir an dem richtigen Punkt auch weitergeholfen zu sagen, Janne, so geht es nicht, du musst dich da mehr abgrenzen, auch von deiner Kollegin oder von anderen Sachen, von mir ist auch mal von mir, ja, weil sonst das ist ja keinem gedient. Und das hat mir dann auch wiederum total geholfen, das auch wirklich mal mich zu trauen, ja, mich abzugrenzen und sagen, nee, ich muss jetzt hier nicht immer people pleasen, sondern ich muss hier primär auf meine Ressourcen achten. Ja, und dann nur dann kann ich gut arbeiten.
Mhm. Ja.
Ja.
Ja, also Wahrhaftigkeit, Bewusstsein, ich denke, das sind hohe Werte, hohe ja, mir fällt jetzt kein besseres Wort. Also hohe Werte, die es zu verwirklichen gilt, die aber nicht so einfach zu verwirklichen sind.
Ne? Ja.
Aber ich denke, vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenfassen, also so Psychoedukation erstmal für alle, um überhaupt ein Grundverständnis für diese Ebenen in uns zu erlangen. Mhm. Gegebenenfalls Selbsterfahrung, vielleicht erstmal individuell, vielleicht aber irgendwann auch mal in Gruppen.
Ja, dass Führungskräfte untereinander sagen können, hier, das ist gerade der Punkt, wo ich struggle.
Ja.
Ja, also dass sie in Gruppen sitzen und dann wirklich, also ne, wenn sie mit sich authentisch sein können, also auch untereinander, ich glaube, das würde auch ganz viel verändern. Ja, also dass die sich gegenseitig verstehen würden, dass sie das Gefühl hätten, ich bin gar nicht alleine mit meinem Thema und auch gleichzeitig, dass vielleicht einer ist da schon einen Schritt weiter und dann kann er sagen, weißt du was, ich gehe damit so und so, aber nicht belehrend, sondern ja, ich kenne das, ja, ich war genauso, da stand man im selben Punkt, ich habe dann das und das gemacht und dass da so ein, also dass Schwäche auch okay ist, ja, dass wir nicht auf der Arbeit sind und so tun müssen, als wären wir schon perfekt, ne? Sondern dass wir haben alle Themen.
Wir
Und die dürfen doch auch gesehen werden. Die dürfen doch auch...
Vielleicht ganz wichtig im Sinne von gesehen werden, das dachte ich mir vorher noch, wenn ich das kurz einwerfen darf, ist es ganz wichtig, erstmal diese Bewertungsschemata, die wir in uns tragen für wir haben zu funktionieren auf der Arbeit. Es hätte genauso sein können, dass jemand ein Bewertungsschema abgespult hätte, als er dich weinen gesehen hat.
Total.
Und sag ich mal zusammen, ist ja lächerlich hier, wir sind ja nicht im Kindergarten, ne? Genau. Also mach deine Arbeit und halt die Klappe.
Ja.
Ne? Aber da stehen eben so Bewertungsschemata dahinter. Und wahrscheinlich Bewertungsschemata, also wenn jemand die so anwendet, kann man sich sicher sein, aus meiner Sicht, dass die auf ihn früher auch schon Anwendung gefunden hat. Haben und dass die diese unbewusst auch immer noch gegen sich anwendet.
Mhm.
Ja, also der fordert sich selber dann diese Härte ab.
Ja.
Ja? Und da gehört eben auch das psychoedukativ sozusagen, da auch erstmal ein Bewusstsein für zu schaffen, ja, was haben wir denn da für Bewertungen? Ist es wirklich ein Zeichen von Schwäche, wenn wir mal emotional werden?
Mhm.
Ja? Ist es das Ziel, dass wir immer kognitiv kontrolliert durchs Leben laufen und gar nicht mehr und uns dabei ganz verlieren, gar nicht mehr merken, wer wir wirklich sind?
Ja. Ja? Wie verrückt.
Das ist, ja, wie verrückt. Ne? Ja. Das ist tatsächlich immer, das berührt mich auch immer, dass diese scheinbare Normalität, dass die wirklich so verrückt ist. Also das ist so das, was ich vorhin sagte, die Welt ist noch prädestiniert dafür, sich in ihr zu verlieren.
Mhm.
Ja, und das ist auch so ein Teil. Ne? Also wir haben dann so Bewertungsschemata, die das dann immer wieder alles wegmachen. Mhm. Einem dann wieder senden, bist schwach, bist falsch, bist schlecht.
Mhm.
Ja, das trifft ja in der Regel dann wieder irgendwelche alten Wunden. Ja, und das fördert das Unbewusste.
Mhm.
Ja, und da dann kommt kein Licht rein, keine Erkenntnis rein, keine Entwicklung rein.
Ja. Ja,
außer vielleicht noch mehr zusammenreißen und wieder irgendwas machen, um dann doch richtig zu sein.
Genau.
Was keine Lösung bringt, was aber manchmal temporär funktioniert.
Ja. Und es ist tatsächlich für mich auch faszinierend gewesen, also als ich angefangen habe, mit Unternehmen zu arbeiten, war mir nicht bewusst, was alles möglich ist. Und ich dachte eigentlich erstmal, okay, das ist alles noch sehr rigide und da passiert nicht viel. Und ich weiß noch, dass ich mit einer Geschäftsführergruppe zusammensaß. War das erste Treffen. Wir hatten uns quasi für 4 Stunden getroffen und es gab wirklich Momente, wo ich gedacht habe, das wäre in kaum einem Setting so möglich. Also wie bereit die waren, sich zu zeigen und wie mitfühlend dann die anderen waren. Ja, und das war nicht, dass sie sich immer grün sind oder so, aber einer hat angefangen, sich zu zeigen, ja, zu erzählen, wie er aufgewachsen ist, wie sich das für ihn angefühlt hat. Und die anderen waren, oh ja, krass, boah, ja, das kenne ich auch. Ja. Und also die haben so ein Verständnis dafür bekommen, warum derjenige ist, wie er ist. Und das war so kostbar. Ja.
Das ist wie in der Gruppe,
genau,
was ich vorhin erzählt.
Genau. Und das
da
war
passiert,
mir nicht,
das, genau. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht erlebt hat,
ja,
glaube ich.
Ich glaube auch. Und ich war einfach in dem Moment so geflasht, weil ich gedacht habe, ich hätte nicht gedacht, dass das in einer Gruppe von Geschäftsführern, die ja wirklich den ganzen Tag mit Zahlen, Daten, Fakten zu tun haben, so möglich ist. Und ich glaube, also von da an haben die anders zusammengearbeitet. Und ich glaube, es geht gar nicht anders. Ich glaube, es geht gar nicht anders, als dass man anders zusammenarbeitet, wenn man sich auf so einer Ebene traut zu öffnen. Und ich glaube, das ist das, was du am Anfang gesagt hast, diese Veränderung im Innen, ja,
ja,
die ist so wichtig.
Ja, und das bedingt ja auch eine Transparenz.
Ja.
Also man wird ja dann wahrhaftig,
ja,
und echt und man zeigt sich.
Ja.
Es ist dann eine Transparenz auf der seelischen Ebene.
Mhm.
Im Idealfall folgt die auch auf der organisatorischen Ebene. Ne? Aber das ist nochmal eine andere Geschichte.
Genau. Vielleicht, ja, vielleicht machen wir auch dazu, weil wir haben jetzt schon sehr lange gesprochen,
ja,
vielleicht machen wir dazu auch einen Teil 2, wie wir,
ja,
uns ein neues Führen, eine neue Unternehmenskultur im Sinne von Transparenz, Fehlerkultur, und wir haben es, glaube ich, noch ein paar andere Sachen noch aufgeschrieben, wie die aussehen könnten in einer neuen Unternehmensrealität, Wirklichkeit.
Ja.
Ne? Und ich fände es, also ich liebe es, über diese Themen zu sprechen.
Ja, ich auch.
Ja, weil ich glaube, nur wenn wir darüber sprechen und auch ein Bewusstsein dafür weitergeben, was alles möglich ist, ich glaube, nur da, dann können sich die Dinge auch dahin entwickeln, wo das, ja, wo ihr Potenzial eben liegt. Ne? Und ich glaube, wir haben noch ganz viel ungeschöpftes Potenzial,
ja,
in Firmen.
Ja, Wahnsinn.
Mhm.
Also, um vielleicht das nochmal kurz in Erinnerung zu rufen, das hatte ich schon mal gesagt, aber wir sind ja primär angstmotiviert, hatte,
ja,
ich ja vorhin so dargelegt.
Mhm.
Ne? Und Angst ist ein Stressor, der eben ganz viel innere Ressourcen kompensiert.
Ja.
Kognitive Fähigkeiten, Kreativität, ne? Und auch körperliche Belastbarkeit. Wenn wir immer unter Stress stehen, dann sind wir irgendwann ausgebrannt.
Ja.
Dann braucht man Regeneration. Leider sind wir oft so, dass wir uns die gar nicht erlauben können und dann, naja, dann kommt halt irgendwann der Burnout. Ne?
Schlag.
Und diese Energie, die wir da quasi in diesen inneren Konflikten verlieren, die steht ja quasi dann dem ganzen System nicht mehr zur Verfügung.
Ja.
Und also Prozentzahlen sind schwierig. Aber ich glaube, es ist ein immenser Prozentsatz,
ja,
der quasi innerlich,
ja,
und in der Folge ja auch oft dann im Außen durch Konflikte und Reibereien in Teams und so weiter, was ja, da spiegeln sich nur die inneren Konflikte wieder aus meiner Sicht, ja, eben verloren gehen in der Produktivität. Ne?
Ja.
Oder Produktivität klingt schon wieder so gewinnorientiert,
ja,
ne? Aber in der Freude am Arbeiten, nennen wir es mal so, weil ich glaube, wir können auch in der Freude produktiv sein.
Ja, ich glaube, wir können tatsächlich am produktivsten in der,
ja,
Freude sein.
Ja, ja, genau.
Ja, ja.
Danke.
Ja.
Genau. Ja, vielleicht soweit.
That's a wrap.
Haben noch viel zu sagen.
Ja,
aber
machen wir nächstes Mal.
Ja,
ja,
machen wir nächstes Mal.
Ja. Ja, vielen Dank fürs Zusehen, Zuhören. Und wir sind gespannt auf eure Erfahrungen, eure Gedanken, eure Impulse.
Und Rückmeldungen. Wenn es geht, immer Rückmeldungen. Ich nach wie vor, ich wiederhole mich, aber ich stelle immer wieder fest, dass gewisse Sachen, die wir sagen, nicht so einfach zu verstehen sind.
Mhm.
Und vielleicht müssen wir uns auch mal korrigieren, ne? Aber tendenziell kann ich mir vorstellen, dass wenn da eben Fragen kommen, wir viele Sachen auch nochmal so klar darstellen können, dass es auch nachvollzogen werden kann, was wir damit meinen.
Ja.
Und das würde uns und eben auch diesem Prozess, glaube ich, sehr dienen.
Genau. Ja, vielen Dank.
Vielen Dank.
Und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Fertig.